Vertreter Israels und des Libanons haben sich in Washington getroffen und tagelang verhandelt. Am Ende stand am Mittwoch dann eine gemeinsame Erklärung. Die Einhaltung der Waffenruhe wurde vereinbart. Doch ein entscheidender Akteur saß nicht mit am Tisch, die Hisbollah. Seit Beginn des Irankriegs hat sich auch der Kampf zwischen Israel und der Hisbollah wieder verschärft. Der Norden Israels wird mit Drohnen angegriffen, die israelische Armee ist in den Süden Libanons einmarschiert und hält Teile des Gebietes besetzt. Welchen Wert hat das Abkommen? Wie stark ist die Hisbollah noch? Wir schalten zu unserem Nahost-Korrespondenten Pierre Heumann nach Tel Aviv. Guten Tag, Herr Heumann.
Guten Tag, Herr Goldmann.
Die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah sollen ja in den vergangenen Tagen noch einmal eskaliert sein. Wie schätzen Sie die militärische Lage unmittelbar vor diesen Vereinbarungen am Mittwoch ein?
Die Kämpfe gehen wirklich weiter auf beiden Seiten. Wenn ich jetzt über Israel spreche, der Norden des Landes, der ist unter mehr oder weniger Dauerbeschuss. Die Leute wohnen in ihren Schutzräumen. Es gibt keine Schulen, weil man Angst hat vor diesen Drohnen- und Raketenangriffen. Die Leute sind ziemlich frustriert, sehr frustriert. Sie sind sehr wütend auf Netanyahu, dass er nicht mehr unternimmt. Und mit nicht mehr unternimmt meinen sie, dass er nicht radikaler gegen den Südlibanon und gegen die Hisbollah im Südlibanon vorgeht. Das ist für Netanyahu innenpolitisch ein Riesenproblem, da in den nächsten Monaten im Herbst Wahlen anstehen. Und wenn er diese, ich glaube, 200.000 Stimmen dort verliert, dann hat er ein Problem, da das sehr knapp ist. Jetzt auf der libanesischen Seite, also die Hisbollah macht ungehindert weiter. Sie setzt Drohnen ein, die sind sehr gefährlich für die Israelis, und sowohl für Soldaten als auch für die Zivilbevölkerung. Erstaunlich ist, dass die Israelis das nicht registriert hatten oder sich nicht darauf vorbereitet haben. Denn in der Ukraine ist das ein bekanntes Problem, diese Drohnen. Und sie haben den Israelis, wie ich diese Woche gehört habe, offenbar angeboten, quasi ihnen beizubringen, wie man mit diesen Drohnen umgeht, damit sie keinen Schaden anrichten. Ich glaube, sie haben das schlicht und einfach unterschätzt. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass der Süden des Libanon eine Art verbrannte Erde verfolgt wird. Und zwar das Ziel der Israelis, die Hisbollah, dass man die dort, ich sage jetzt mal, ausradiert, also ihre Abschussrampen vernichtet und Schlupflöcher zerstört. Man hat auch Tunnels gefunden, ähnlich wie in Gaza, allerdings nicht so umfangreich. Aber auch hier erstaunlich, dass die Israelis das nicht ernst genommen haben, diese Tunnels.
Jetzt ist ja die große Herausforderung, dass diese Washingtoner Erklärung zustande gekommen ist zwischen Israel und dem Libanon. Aber das sind ja eigentlich gar nicht die Konfliktparteien. Also welchen Wert hat das?
Es hat eigentlich keinen großen Wert. Erstens war das auf einem ziemlich tiefen Niveau, also auf Botschafterebene. Da waren also eigentlich, da war weder der Netanyahu dabei noch der Hun dabei, sondern nur untergeordnete Vertreter. Und dann, wie Sie sagen, da waren die wichtigen Leute waren nicht am Tisch. Und das wären die Hisbollah, aber auch die Iraner. Die Iraner spielen hier eine sehr wichtige Rolle. Die munitionieren die Hisbollah auf. Dieses Abkommen wurde vereinbart zwischen zwei Leuten, die eigentlich nicht besonders involviert sind.
Es gibt ja ein Detail, was erstmal neu klingt, nämlich Pufferzonen, die von der libanesischen Armee gesichert werden sollen. Wir hören ja immer, dass die libanesische Armee im Vergleich zur Hisbollah sehr schwach ist. Gibt es jetzt einen neuen Versuch mit diesen Pufferzonen?
Das ist ein Versuch, der wurde noch nicht richtig getestet. Ob die libanesische Armee das kann, wird man sehen. Und wie groß diese Pufferzonen sind, also man spricht von Pilot, von einem Pilot, um zu sehen, ob sie das überhaupt können und ob sie willens sind, das zu tun. In der libanesischen Armee gibt es auch Schiiten, die nicht unbedingt große Freude haben, wenn man gegen die Hisbollah, die auch Schiiten sind, vorgeht. Also das Ganze ist noch sehr, sehr vage und ich würde da nicht allzu viel Hoffnung drauf setzen.
Wie stark ist denn der Rückhalt der Hisbollah in der Bevölkerung noch? Also macht man die Hisbollah auch für die Angriffe Israels und die Zerstörung, die Israel anrichtet, verantwortlich oder macht man Israel dafür verantwortlich?
Es kommt darauf an, auf welcher Seite sie stehen. Also die Christen im Land, die machen die Hisbollah verantwortlich. Die Politiker, die scheuen nicht davor zurück, das so auszudrücken. Ich habe mir das herausgesucht. Es gibt einen Parlamentarier, der am Fernsehen, am libanesischen Fernsehen, das kritisiert, der sagt, wir wollen keinen Staat im Staat und die Hisbollah ist ein Staat im Staat. Und man hört auch und immer lautere Kritik in den Medien, dass die Hisbollah den Libanon in den Krieg gezogen hat. Und das Land leidet darunter und man macht dafür die Hisbollah verantwortlich. Wenn Sie mit den Schiiten reden, die sagen natürlich ganz klar, das ist Israel ist der Aggressor. Und deshalb habe ich gesagt, es kommt darauf an, mit wem man spricht.
Warum ist es denn weder der libanesischen Regierung noch Israel bislang gelungen, den Einfluss der Hisbollah und auch des Irans zurückzudrängen?
Die Israelis können das nicht. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das hat sich schon im Gazastreifen gezeigt, dass man mit rein und mit nur militärischem Vorgehen diese Terrorgruppen nicht besiegen kann. Das hat sich im Gazastreifen gezeigt und das zeigt sich jetzt wieder im Libanon. Und die libanesische Armee ist schlicht zu schwach, sowohl zu wenig Mittel, um wirklich tatkräftig gegen die Hisbollah vorzugehen, auch wenn sie es vielleicht möchte. Und die Chance wäre eigentlich da, im Gegensatz zu früheren Jahren, weil an der Spitze des Staates steht nun ein Ex-General der libanesischen Armee, der Aoun, und der möchte eigentlich sehr gerne diese Hisbollah bändigen. Das wird davon abhängen, ob die Armee stark genug ist. Im Moment sieht das nicht danach aus.
Ich traue mich ja gar nicht, das Wort Nation Building im Munde zu führen, weil das ja auch schon verbrannt ist in den vergangenen Jahrzehnten. Aber es gab ja immerhin auch Versuche, Armeen aufzubauen, beispielsweise die afghanische Armee wieder aufzubauen gegen Extremisten. Wäre das eine Idee, also entweder von Seiten von Israel, der USA, Deutschland oder einem Zusammenschluss von Nationen zu sagen, wir bauen jetzt eine libanesische Armee auf, die es wirklich mit Hisbollah aufnehmen kann?
Das wäre eine sehr gute Idee und ich habe soeben mit Ehud Barak gesprochen, dem ehemaligen Premierminister, der ja auch sehr viel Libanon-Erfahrung hat und der vor, glaube ich, 20 Jahren die israelische Armee aus dem Südlibanon abgezogen hat und sich jetzt wundert, dass die Soldaten wieder zurück sind. Der meint auch, das wäre eine Möglichkeit, dass die Franzosen, vielleicht Engländer, vielleicht Amerikaner, am ehesten nicht die Israelis, weil das wäre wahrscheinlich nicht sehr geschickt und nicht sehr klug politisch, aber dass die da Mittel zur Verfügung stellen, um diese Armee zu stärken, das wäre in der Tat eine Möglichkeit, um die Hisbollah einzudämmen oder um sie auf ihre politische Rolle zu beschränken. Also die Hisbollah ist ja auch eine politische Partei, sie ist im Parlament vertreten mit einem Parlamentspräsidenten. Wenn das gelänge, dass man diese militärischen Flügel quasi kalt stellt, das wäre eine echte Chance.
Sie haben es ja gerade festgestellt, die israelische Armee ist wieder im Südlibanon, das war sie bereits, Stichwort 2000. Wie war die Situation damals und was ist die Lehre aus der damaligen Besetzung und dem Rückzug?
Dieser Rückzug, der erfolgte eigentlich über Nacht und das Erstaunliche ist, dass bei diesem Rückzug, und einige tausend Soldaten waren dort, die sind wie gesagt über Nacht abgezogen worden und da wurde kein einziger verletzt, geschweige denn getötet, das war schon eigentlich ein ziemlicher Erfolg. Die Erfahrung im Südlibanon der Israelis war ziemlich grauenhaft. Sie waren damit beschäftigt, sich selber zu beschützen und nicht nur die Bevölkerung. Also das waren quasi lebende Zielscheiben. Auch jetzt sind sehr viele Soldaten umgekommen, aber die Lehren, dass man das vielleicht nicht so machen sollte, die wurden offenbar nicht gezogen.
Israel hat jüngst ja wieder Bewohner mehrerer Dörfer aufgefordert, dass sie ihre Häuser verlassen sollen, also eigentlich auch ihr Eigentum und ihre Heimat verlassen, auf erstmal unbestimmte Zeit. Wir haben auch in den vergangenen Wochen Bilder gesehen von gezielten Zerstörungen libanesischer Dörfer. Sind diese Bilder, die wir hier auch in sozialen Medien sehen, authentisch und welche Rechtfertigung gibt es dafür?
Ich würde meinen, dass sie authentisch sind. Ich habe keine Stimme der Armee gehört, die gesagt hat, das sind Fake News. Also ich gehe zwar davon aus, dass es richtig ist. Das Ziel war, die Standorte der Hisbollah quasi dem Boden gleich zu machen. Und das mag sehr unschön aussehen, wenn man das außerhalb der Region sieht oder außerhalb Israels sieht. In Israel selber gibt es dafür vielleicht nicht unbedingt Sympathien, aber man findet, das gibt keine andere Möglichkeit, nachdem die Hisbollah eben den Norden, aber der Norden ist praktisch unbewohnbar geworden. Also die Leute wandern ab, die Leute sind traumatisiert von diesen Drohnen. Die Armee findet nun, da muss man halt Tabula Rasa machen, ähnlich wie im Gazastreifen auch. Ob das viel bringt, ich bezweifle das, weil die Leute werden natürlich das nicht so schnell vergessen. Also selbst wenn es zu einem Frieden kommen könnte, dann wäre das wahrscheinlich ein Trauma, dass die Libanesen nicht so schnell vergessen. Im Übrigen auch auf israelischer Seite. Also hier stoßen wirklich zwei Traumata aufeinander und das ist eigentlich die Tragik.
Wenn wir jetzt nochmal von oben runter gucken, die Vogelperspektive einnehmen, welche Bedeutung hat dieser Konflikt Hisbollah und Israel für den größeren Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran?
Das ist sehr bedeutend, weil die Hisbollah versteht sich als Stellvertreter des Iran und wird auch so eingesetzt, wird auch so instrumentalisiert. Und daran entzündet sich auch der Streit zwischen Trump und Netanyahu, weil Netanyahu hat ja gedroht, dass er ein Dachia, das ist ein Quartier im Süden von Beirut, angreifen und zerstören würde. Dachia gilt als Hauptquartier der Hisbollah. Und Netanyahu hat also groß angekündigt, er wolle das Dachia, dieses Dachia-Quartier zerstören, damit diese Hisbollah-Chefs ausgeschaltet werden. Worauf Trump dann in einem Telefonat, das bestätigt wurde, also beide Seiten, sowohl Bibi als also sowohl Netanyahu als auch Trump, haben bestätigt, dass dieses Telefonat in dieser Tonlage stattgefunden hat. Trump hat gesagt, what are you fucking doing? Was machst du zum Teufel? Und Netanyahu musste dann darauf verzichten, dieses Dach hier anzugreifen. Der Grund, warum Trump das verhindern wollte, ist, er hatte Angst, dass die Verhandlungen mit dem Iran, dass die dadurch quasi obsolet werden, dass die Iraner sagen, also wenn ihr den Israelis erlaubt, dass sie Dachia zerstören, dann wollen wir nichts mehr wissen von den Verhandlungen mit euch. Hier sind natürlich die Prioritäten sind sehr unterschiedlich. Netanyahu wirkt nun im Land ein bisschen als Lakaie von Trump. In einem Videoclip hat er groß angekündigt, er werde das tun, er werde Dachia zerstören und musste das dann einige Stunden später wieder zurücknehmen. Das wirkt sich intern auf sein Image sehr, sehr nachteilig aus, aber vielleicht war es gar nicht so schlecht.
Herzlichen Dank an unseren Korrespondenten Pierre Heumann. Im Laufe des Donnerstags hat sich auch die Hisbollah gemeldet. Sie lehnt die Waffenruhevereinbarung ab. Hisbollah-Chef Naim Qassem hat mitgeteilt, dass seine Kämpfer den Süden Libanons nicht verlassen werden. Wir bedanken uns bei unserem Nahost-Korrespondenten Pierre Heumann.
Ich bedanke mich und schönen Tag.